Ladies and Gentlemen, Boys and Girls and everyone in between, mein Name ist Hauke Horreis. Ich befinde mich gerade in den Boogie Park Studios. Es ist Folge 303 am 16.04.2026. Daniel Hüttmann befindet sich gerade immer noch in der Ruhephase seines Sprunggelenks. Und trotzdem habe ich einen weiteren interessanten Gast vor mir. Und ich bin ins Studio reingekommen und es war so, ey, Dom, halt bitte das Maul, ich will erstmal aufbauen, weil ich mit ihm halt ein total tolles Talent genieße. Wenn wir anfangen, über das Business, über Musik, über Kunst zu sprechen, dann hören wir eigentlich gar nicht auf. Und es ist immer so, dass ich gesagt habe, scheiße, warum habe ich kein Mikrofon dabei, weil es oft sehr gehaltvoll, wie ich es finde. Und dann jetzt endlich das dritte oder vierte Mal hintereinander jetzt gesagt habe, komm, ich pack die Scheiße jetzt ein, wir reden jetzt mal über irgendetwas. Und für Leute, die dich halt nicht kennen, du bist Dom Rivinius.
Yes.
Das Coole daran ist, dein Nachname klingt so ein bisschen wie ein Zauberer aus Harry Potter.
Das ist so geil. Du bist nicht der Erste, der das sagt. So, ich habe da nie drüber nachgedacht. Aber es
ehrlich nicht?
Nein, das haben schon zwei, drei Leute völlig unabhängig voneinander. Mega geil. Jetzt sehe ich es auch. Jetzt kann ich es nicht mehr unhearen.
Du bist in meinem Telefon gespeichert oder Dom, der Besserwisser-Produzent.
Oh, das ist nice. Das ist cool.
Und ich kann mich nicht mehr daran erinnern, warum ich das so eingespeichert habe. Aber es war, glaube ich, so in dieser Zeit 2022. Also ich wollte dich eigentlich schon früher haben, aber ich wollte nicht auf den Hype-Train mit draufspringen. Weil du mir gerade.
Meinst du, der Hype ist jetzt vorbei, oder was? Wir werden sehen.
Warte mal, du hast so eine wechselnde Stimme, ich muss mich mal kurz ein bisschen leiser machen. Super. Wir haben gerade schon drüber gesprochen und natürlich sage ich, dass du Produzent bist und natürlich ist der Hype-Train damals gewesen, dass du auch zum Beispiel in der Mopo, das klingt so, also ach, die Mopo, aber du bist durch Hamburg und durch verschiedene Podcasts getourt, weil immer der Name Taylor Swift gefallen ist. Da habe ich heute nochmal ganz genau nochmal nachgeguckt, was du noch so alles produziert hast. Und dann fällt auch so ein Name wie Alicia Keys oder fällt auch ein Name wie Eminem. Du hast mir aber gerade gesagt, bitte benenne mich nicht als Produzent von, weil auch da sind so, wenn man so im Internet guckt, so man liest so gerne als Person, die überhaupt nichts mit Musik zu tun hat, dann immer so, oh, der hat Taylor Swift produziert. Mhm. So. Und deshalb dürfen wir jetzt in diesem Moment nicht sagen, dass du Taylor Swift produziert hast, aber wir können dann natürlich darüber reden, ob du oder wie du in diesem großen Konstrukt dieser Mainstream-KünstlerInnen halt reingerutscht bist.
Mhm. Wir können auch drüber sprechen, was ich da gemacht habe. Es ist einfach nur ein politisches Ding. Im Prinzip geht es da immer einfach nur drum, ich will sehr aufpassen, dass ich mir nicht einen Schuh anziehe, der in Wirklichkeit jemand anderem gehört. Ja, und gerade in dem Taylor Swift-Fall zum Beispiel, Jack Antonoff hat das Album mit ihr produziert. Ich will nicht hingehen und mir irgendein Stück von Jack Antonoffs Arbeit anziehen. Weißt du, das ist der Hintergrund.
Du bist derjenige, der für das Erfolgsalbum Midnights Drums aufgenommen hast und Drum-Sound gemacht hat.
Genau, für ein paar Songs, von drei Songs insgesamt war ich da beteiligt und auch nicht ich alleine, sondern als Teil von unserem New Yorker Team, mit dem wir da gearbeitet haben, und ich habe da dann ein paar Drum-Parts aufgenommen, beigesteuert, genau. Also in dem Album bin ich in meiner Kapazität als Drummer tätig.
Okay.
falls wir noch ein paar Wörter brauchen, überlege ich mir noch so ein paar solche.
Nee, ich finde es ja immer ganz witzig. Also ich fange erstmal mit dem Offensiven an, was halt dann so klar ist oder was man vielleicht schon über dich gelesen hat oder was halt so in aller Munde ist. Und dann denke ich halt so als kleiner Minimalmusiker, der halt so ein paar Platten gemacht hat. Ja, du hast da so ein kleines Studio und du hast dann deinen Produzenten und dann kommt dann Taylor Swift rein und singt dann ihre Songs und dann hat sie ihre Gastmusiker. Aber das ist ja eigentlich eine Teamarbeit, die sich über den ganzen Globus verteilt, oder nicht?
So ist es, ja. So
und das vergisst man halt auch. Weil ich denke, ich schätze immer ein, dass halt gerade auch noch in einer Zeit, wo wenig Geld für Musik ausgegeben wird, auch in der, oder ausgegeben werden will, gerade wenn es um Produktionen geht. Junge Künstlerinnen und junge Bands haben immer weniger Geld, es sei, sie haben dann, sie haben halt den Jackpot geschossen und eine große Förderung bekommen, zum Beispiel von der Initiative Musik, aber im Endeffekt bist du da und denkst halt einfach nur so, boah, wie viel Geld kann ich eigentlich pro Song ausgeben? Mhm. Und der liegt jetzt so roundabout bei den Leuten, mit denen ich halt immer so abhänge, so zwischen 800 bis 1500 Euro. Mhm.
Ja, also das ist auch so ein Riesenthema, du. Und gerade, es ist in Deutschland, finde ich, nochmal so ein bisschen eine weirde Situation, weil selbst unsere größten Artists, wenn man das vergleicht mit was international an Budgets da ist, nicht nur US, also ich vergleiche jetzt nicht Vincent Weiss mit Taylor Swift, sondern die größten deutschen Radio-Artists mit den größten koreanischen zum Beispiel. Mhm. Das ist in Deutschland trotz allem in der Major-Welt ein Fünftel oder ein Sechstel, was da an Budget da ist, einfach für die gleiche Arbeit. Also es ist ganz weird, wir leben irgendwie hier in so einer, gleichzeitig sind wir der fünft-, sechst-, siebtgrößte Musikmarkt der Welt, das wechselt immer so jedes Jahr, aber wir sind ganz weit oben dabei und du fragst dich so, ja, aber ist das einfach nur Universal Touring, was an Universal Publishing, was an Universal das Label Geld hin und her schachert und dann sieht's aus, als wird da
das Budget sein. Das musst du mir mal erklären, wie du das meinst. Das meinst Universal Touring?
Ja, irgendwo kommt ja diese Aufstellung her, wo man sagt, Deutschland ist der, was weiß ich, fünftgrößte Musikmarkt der Welt. Ja, ja. Irgendwo kommt ja diese Statistik her. Und wenn man dann so in dieser Industrie arbeitet wie ich, dann guckst du um dich rum und sagst, niemand hat hier Geld für irgendwas zu bezahlen, selbst die größten Artists nicht. Also das ist ganz weird. Und da das nächste ist ja dann die Frage, aber wo kommen denn dann die Zahlen her, dass wir dieser große Musikmarkt sind? So. Und das kann ich mir nur erklären, dass in diese Statistik einfach innerhalb der großen Labels so das Geld von der Publishing-Seite in die Label-Seite hin und her geschachert wird, weil das Publishing bezahlt das eigene Inhouse-Label und das Label bezahlt wieder das Publishing und die haben ja dann irgendwie...
Die schieben sich die Gelder.
Ja, genau. Und dadurch wird dann der Umsatz des deutschen Musikmarktes hochgetrieben und niemand außerhalb von diesem Gebilde sieht da irgendwas davon.
Guck mal, das wäre das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, so richtig und über Musik gesprochen haben, ist auch schon fast wieder ein Dreivierteljahr her. Und in dieser Zeit ist ja unfassbar viel passiert. Mhm. Ich würde jetzt einfach gerade, weil du gesagt hast, du hast auf der einen Seite den größten Musikmarkt, den fünftgrößten Musikmarkt auf der Welt.
Ja, und ich weiß nicht, ob es jetzt vier oder sieben oder irgendwo in dieser Range.
Aber wir befinden uns unter den ersten zehn.
Auch 100%, ja.
So. Und auf der anderen Seite hast du eigentlich so einen großen Künstler wie Rin jetzt gerade. Der, hast du es mitbekommen? Dass er ein relativ virales Video gemacht hat, in dem er nochmal gesagt hat, ey, so, auch für einen mittelgroßen Artist ist es gerade schwierig, über die Streaming-Zahlen und das Touring generell etwas zu verdienen, und hat so aufgestellt, so, das bezahle ich eigentlich dafür,
ja, krass,
um an euch gute produzierte Musik zu geben, und das sind meine Einnahmen dafür.
Ja.
Und irgendwie ist es unfair und irgendwo muss ich mein Leben überdenken. Soll ich überhaupt noch auf Tour gehen? Soll ich überhaupt noch eine Platte machen? Oder ist es nicht viel intelligenter, nochmal einen Tauchschein zu machen? Weil das, was ich halt für die Stadtwerke beim Tauchen in Abwasserkanälen verdiene, das hat er natürlich nicht gesagt, aber ist ja eigentlich so, dass du...
Ja, klar. Ja.
Irgendwann kommt ja, ich muss ja meine Miete zahlen.
Ja, bei all der Debatte, dass Musik irgendwie Kunst sein sollte und wertgeschätzt werden muss, dass, wenn man die Realität betrachtet, brauchst du Geld. So, das ist ganz einfach. Du musst für was bewegen zu können in dieser Branche, brauchst du Geld. Und damals, wenn man ein paar Jahrzehnte zurückgeht, dann hat das Geld kam dann halt von den Labels. Also du musstest dich beweisen, du musstest irgendwie einem Label zeigen, ich bin hier jemand, auf den du bauen kannst. Wenn das Label gesagt hat, okay, in dir sehen wir den nächsten Elton John, dann haben die auch richtig, richtig Geld dahingelegt. Also unfassbare Summen, mit denen man heute gar nicht mehr, Rolling Stones 9 Monate im Studio einfach nur für ein Album zu schreiben, das ist eine ganz andere Zeit und eine ganz andere Welt. Und heute musst du das aus eigener Tasche bringen oder du hast irgendeinen Sponsor, aber es wäre völlig falsch zu glauben, nur weil jeder so leicht sich jetzt Equipment kaufen kann und ein Shure SM7 für 300 Euro, dann hast du ein Mikrofon und dann kaufst du ein Focusrite Interface und dann kannst du zu Hause aufnehmen und dann kannst du für 10 Euro bei DistroKid deine Musik hochladen.
Und auf einmal bin ich die neue Billie Eilish.
Ja, und genau das passiert dann halt nicht, so, sondern diese ganze...
Aber warum passiert das nicht?
Weil die Marketingseite das teure ist. Die Marketingseite und die Attention zu kriegen ist das teure und nicht die Produktion an. Die Produktion kostet auch Geld, aber das Marketing für was richtig. Es gibt die Leute, die das seit Jahrzehnten machen, die wissen ganz genau, also die haben Zahlen im Kopf, wo sie sagen, okay, für x 1000 Dollar kriegen wir den Song in die Radio Top 40. Wenn wir in die Top 10 wollen, kostet es nochmal x 1000 mehr. Das ist einfach eine ganz klare Gleichung, die aus Erfahrung kennen. Und wenn du in die Radio Top 10 willst, also Deutschland ist es, ich rede jetzt auch von USA, dann muss dir klar sein, das kostet dich 70, 80.000 Dollar halt.
Aber Entschuldigung, ich dachte, ich habe doch so einen guten Song und so dieser Song ist
ja. Ja.
Was? Wird das nicht jetzt nicht bemessen an meinem Song? Muss ich dafür Kohle bezahlen oder was?
Und genau das meine ich halt. Also, ne, das ist dieser Unterschied zwischen, wie es sein sollte, so aus der idealistischen Seite und wie aber das Ding ist ein Business. Die Musikbranche ist ein Business da.
Aber auch schon immer gewesen. Ja. Ich meine, wir haben halt andere Gatekeeper. Als du das gerade gesagt hast, musste ich selber nochmal checken. Und was waren damals so die Gatekeeper? Und für mich war es halt die Visions.
Mhm.
Und wenn du halt bedacht hast, so, oh, ich kaufe eine Anzeige in der Visions und dann kann es sein, dass mein Song ein Review bekommt.
Mhm.
Oder vielleicht auch ein kleines Interview. Ich mache es dann halt wie die Beatsticks und kaufe mir eine Dinner 4-Seite oder so eine Doppelseite und dann gibt es ein großes Interview.
Ja, genau.
Wo halt drin steht, Beatsticks bedankt sich ganz herzlich, alles Gute zu 25 Jahre Visions.
Ja, und so. Das ist PR, so, und das kostet Geld.
Ja.
Ja, und das Gleiche ist ja, wenn du tourst, bei den ganzen großen Bands fließt ja Geld. Wenn du Support-Act sein willst von irgendeinem großen Act, dann kriegst du ja kein Geld für den Support, sondern dann musst du dir diesen Support-Slot bei sehr, sehr vielen Acts einkaufen.
Das finde ich, aber ich habe schon mehrere Situationen mitbekommen, gerade dass auch größere deutsche KünstlerInnen ihre Support-Acts mitnehmen und auch noch fair bezahlen. Jetzt ist mir gerade was total Peinliches passiert. Und zwar ist uns der Strom flöten gegangen und es liegt an meiner Inkompetenz, mal vorher zu checken, was da los ist. Und es ist mir so dumm und so peinlich, weil ich weiß, dass du keine Zeit hast.
Naja, aber für diejenigen, die es vielleicht nicht wissen, man muss sich das auch so vorstellen, derjenige, der hier auf dem Fahrrad sitzt und das ganze Gerät antreibt, der war kurz außer Atem und musste halt Pause machen, dann ist direkt dieses Aufnahmegerät aus.
Voll, ich musste dem kleinen Meerschweinchen noch was zu essen holen.
Das Meerschweinchen.
Das ist das kleine Produzentenmeerschweinchen. deshalb, wir sind, und das ist das Schöne mit dir, man geht so voll in die Arbeit halt hinein, aber man macht dann auch in dem Moment so einen kleinen Cut und man geht gar nicht auf die Person an sich ein.
Wir können auf alles eingehen, was du möchtest, bloß wenn du mir einen Pointer gibst,
dann fängst du an zu reden, Alter.
Dann geht's los.
Nee, ich wollte dir einfach sagen, wo sind wir denn da angefangen? Wir sind angefangen damit, dass Musik in der jetzigen Zeit, um ein Business zu machen, eigentlich genau das macht, was auch gefühlt die Gesellschaft macht.
Mhm.
Ganz, ganz oben darf noch millionenfach Dollars ausgegeben werden für große Produktionen. Und die Schere geht aber immer weiter auseinander. Mhm. Und man hat, also ich habe so das Gefühl, dass für eine untere Sparte von Musikern eigentlich gar nicht mehr die Möglichkeit da ist, etwas zu machen, um zumindest plus minus null rauszukommen.
Mhm. Ich hab da so eine These dazu, wo ich selber nicht genau sicher bin. Ich frage mich, ob das jemals anders war oder ob nur die Erwartungen von sehr, sehr vielen Artists, die jetzt leichter mit dem Game mitspielen können, weil die Technik viel einfacher zugänglich ist, ob die automatisch dadurch viel mehr den Eindruck haben, ich müsste eigentlich viel leichter da vorwärts kommen, weil die Realität ist ja, vor 20, 30 Jahren konntest du gar keine Musik aufnehmen. So, die einzigen, die Underground-Leute, die da Musik, also die nicht Major waren, das waren die Underground-Kids und die haben alle einfach live gespielt. Die haben einfach live gespielt mit ihren Buddies im Proberaum und haben da irgendwelche Auftritte gespielt. Da ging es überhaupt nicht um groß Geld machen. Da ging es einfach um, wir wollen eine Band sein und wir wollen diesen Grind irgendwie, dieser romantische Band und berühmt werde Grind, den man immer so verbindet damit. Und heute ist es halt alles ein bisschen bequemer geworden. Du kannst von zu Hause aus deinem Schlafzimmer halt ein Album machen. Und ich frage mich, ob deshalb das so ein bisschen diese Wahrnehmung verschoben ist, dass deshalb auch die Bekanntwerde-Reise viel einfacher sein müsste. Aber das war ja nie anders.
Weil es so einfach aussieht. Also, weil alle Tools im Prinzip da sind.
Ja.
Also, ich habe GarageBand, ich kann was aufnehmen, ich habe TikTok und Instagram und könnte jederzeit 24 Stunden am Tag Content machen, um das Ganze noch nach vorne zu pushen. Sieht ja einfach so einfach aus.
Ja, genau, aber ist es halt nicht, weil du ja da auch direkt wieder verglichen bist mit den Leuten, die da unglaublich viel Mühe reinstecken und Aufwand und sich da genau mit beschäftigen. Und es gibt halt auch Leute, denen das leichter fällt, die damit ein bisschen, denen das mehr in die Wiege gelegt ist. Und dann gibt's andere, die sich das, ich sag mal, mühsam aneignen müssen, diesen Teil von Promotion oder von Marketing, wenn man es so nennen will, ne? Aber das mit dem, das, der finanzielle Punkt, das meinte ich halt. Also ich weiß nicht, ob das, ob die Schere auseinanderging oder ob die einfach immer so war, bloß jetzt hat der untere Teil mehr Zugang zum Markt und wird dadurch mehr wahrgenommen.
Ich möchte einmal kurz nochmal verstehen, was du hier bist im Boogie Park. Mhm. Weil wenn ich jetzt so Produzent sage, dann könnte man ja denken, okay, alles klar, ich bin hier gerade kurz Gast in einer Session von Musikern, die gleich mit dir aufnehmen und du produzierst ein Bandalbum. Mhm. Was aber in dem Momentum nicht stimmt, oder?
Ja, aber also es stimmt halb. Der einzige Unterschied ist, ich mache das sehr, sehr wenig mit Live-Musikern, sondern ich mache das sehr viel selber in Genres, wo nicht alles live ist, sondern eher elektronikbasiert. Hip-Hop beeinflusste Genres. Ich bin ja sehr viel im K-Pop tätig und US-Mainstream-Pop und solche Sachen.
Das heißt, du schreibst gerade im K-Pop Tracks, mhm, die du dann verkaufst.
Der Gedanke ist der, im Prinzip ist ein Pitching-Game. Also ich mache die Tracks hier Radio-Release-Ready fertig bei mir, die Instrumentalparts. Dann habe ich Topliner, der Topline bedeutet die ganzen Vocals, die Lyrics, die Melodien, die Harmonies und so. Die sitzen irgendwo verteilt auf der Welt, je nachdem, mit wem man gerade für dieses Projekt arbeiten möchte. Und denen schicke ich meinen Track zu, die machen die Topline drauf. Und dann wird das so zusammengebaut, dass halt zu einem fertigen Song wird. Und den pitcht man dann raus an Labels, an Künstler. Und mit genug dieser Songs, die man im Umlauf hat, hofft man, dass hier und da immer mal jemand einer dieser Songs genommen wird. Von einem Label, von einem Künstler und der dann sagt, ich will den rausbringen. Und in dem Moment passiert der Verkauf.
Und wie kann sich jemand vorstellen, der nicht so im Musikbusiness ist, wie jetzt zum Beispiel meine Mutter, die sagen würde, ja, aber Junge, wie kannst du denn damit Geld verdienen, wenn andere Leute deine Songs singen?
Ja, das Schöne ist, wenn einer dieser Songs dann landet, dann kann man auch ein bisschen was verdienen dabei. So, das ist dann ganz interessant. Das Schwierige, wo deine Mutter recht hätte, ist eher die Reise dahin. Also es gibt ja viele verschiedene Ausprägungen, wie man in der Musikwelt leben. Ich bin ja kein Artist zum Beispiel. Das heißt, für mich diese ganze Touring und selber Alben rausbringen, das ist bei mir gar nicht präsent. Bei mir ist dieses Pitching-Ding. Ich mache Songs und ich pitche die an Künstler und Labels. Und was es da schwierig macht, ist, du hast halt überhaupt keine Garantie, wann der nächste Song mal landet. Und solange kein Song bei einem Künstler oder einem Label landet, fließt auch kein Geld. Das Geld fließt erst, wenn die Künstler das tatsächlich rausbringen.
Wir unterhalten uns ja schon seit 2022 über unser Lieblingsthema KI. Und ich entschuldige mich auch gerade bei den Leuten, die das zu genug von mir gehört haben, aber das Ding ist ja, KI entwickelt sich ja auch weiter. Und als das letzte Mal, als wir uns gesehen haben, war gerade Suno 4.5 drauf. Es ist, glaube ich, 5.6 oder 6. Also es hat sich nochmal was verändert. Ist KI dein direkter Rivale?
Das ist eine gute Frage und du bist da, glaube ich, echt viel besser informiert als ich. Ich weiß jetzt, ich habe mit Suno einmal vor 1,5 Jahren gearbeitet, weil ich wissen wollte, was es macht. Und gearbeitet heißt kurz rumgespielt. Ich habe nicht wirklich das jemals benutzt. Ich benutze es auch nach wie vor nicht, weil aus einem ganz einfachen Grund die ganze rechtliche Situation ist nicht klar. Also wenn du Suno benutzt, in meinem Fall und dann bei irgendeiner großen kommerziellen Produktion da Suno-Teile drin hast in einem Song und der Künstler weiß es nicht, und nachher kommt irgendeine Klage, weil Suno was ausgespuckt hat, was 1:1 eine Weekend-Kopie ist, aber niemand wusste es, so, und dann trägst du halt das Risiko davon. Das mache ich nicht. Also solange das nicht komplett glasklar ist, halte ich mich da komplett von fern und mache halt das Zeug selber. Auf der anderen Seite heißt es, Leute, die einfach, denen das egal ist und die sagen, ich spiele alles auf eine Karte jetzt und wenn was schief geht, kümmere ich mich dann drum. Die können halt an einem Tag 20 Songs machen, wo ich für einen richtig guten 2 Tage brauche.
Und überfluten den Markt mit Crap.
Ja, also genau, das ist jetzt schon wieder die Frage, über welchen Teil man, also niemand kann meinen Markt, meinen K-Pop-Pitch-Markt zum Beispiel oder den US-Mainstream-Markt mit KI-Songs überfluten, weil die Labels sagen von vornherein, sorry, mit dem, also warum pitchst du uns den Scheiß? Ja, natürlich, also das geht auf gar keinen Fall. Die KI ist eher dann relevant, wenn du sagst, es überflutet die Streaming-Services und es ist eine Konkurrenz für die kleinen Artists.
Aber sagen gerade wirklich große Labels oder aus der Erfahrung heraus, ey, sorry, wir verzichten erstmal auf KI, bitte.
Na, nicht aktiv, aber die Sachen sind noch nicht so gut, wie was die Produzenten selber machen. Und da merkt man schon einen krassen Unterschied, wenn du die Sachen parallel hast.
Ja.
Ja, das also, klar, ein 14-jähriger Junge, also ein Schulkind, kann sich jetzt mit Suno hinsetzen und sagen, mach mir einen K-Pop-Hit, Boygroup-Track und dann spuckt Suno irgendwas aus. Aber dann ist der, also da passieren ja Sachen hinterher. Das, also, ne, wenn's, ich gebe dir mal einen kurzen Einblick, was passiert im Kleinteiligen so. Ich pitche meine Songs, angenommen, das größte Label in Korea, SM Entertainment, sagt, wir wollen diesen Song Whatever Beautiful Night von Dom haben. Das ist ein geiler Track, der passt genau aufs Konzept. Dann melden die sich bei mir und sagen, wir wollen den Song, aber kannst du in der Bridge noch die zweite Hälfte anders machen? Das müsste ein bisschen mehr Energie aufbauen. Der Übergang von Verse 1 in den ersten Pre-Chorus, der ist irgendwie nicht stark genug und können wir ein komplett anderes Outro machen und können wir machen, dass der Song direkt im Chorus startet. So, das sind ganz reale Anweisungen. Ne? Du hast so einige Revisionsrunden, manchmal 4, 5, 6, bis der Song dann tatsächlich die finale Form erreicht. Wie soll das denn jemand machen, der mit Suno gearbeitet? Das geht ja gar nicht, weißt du? Die müssen dann dieses Ding nehmen, wie es auf Suno rauskam. Das heißt, es ist in der Praxis auch gar nicht machbar.
Okay.
Also da mache ich mir keine Sorgen. Das einzige Ding, wo ich mir Sorgen mache, ist, dass die Gesellschaft möglicherweise einfach so trainiert wird, dass es denen allen egal ist, ob sie da irgendeine AI-Kacke hören. Und dann ist es halt einfach insgesamt ein kulturelles Problem, weil völlig die Wahrnehmung verloren geht, was eigentlich gute Musik irgendwie auch mit Seele und mit Spirit überhaupt bedeutet, weil sie es alle gar nicht mehr kennen. Das ist eher das, wo ich mir Sorgen mache, dass es da hingeht.
Es geht immer, gerade eben musste ich halt an AI denken, künstliche Intelligenz, den Film von Steven Spielberg, falls du den gesehen hast, wo es auch darum geht. Du hast halt so einen kleinen Jungen, der aber ein Roboter ist mit einer künstlichen Intelligenz.
Ah, ja, genau. Ja.
Der eigentlich dafür da ist, dass das Kind von einer, also eine Mutter hat ein Kind, fällt ins Koma und damit sie jetzt nicht, also hat sie jetzt halt ein künstliches Intelligenzkind und irgendwann wacht halt der andere Junge halt auch mit auf und dann entsteht halt so eine
voll die Spannung halt.
Ja, weil ja, gut, jetzt können wir dich jetzt ja auch ausschalten, aber es hat ja schon ein Bewusstsein entwickelt.
Ja, eben, ja.
Und ich fand es ganz interessant, dass du gesagt hast, was macht das eigentlich mit der Gesellschaft? Mhm. Auch da habe ich einen Beitrag gesehen von einem Hip-Hop-Künstler, der gesagt hat, wir sind selbst schuld daran, dass wir Musik so runtergewirtschaftet haben, weil wir jeden Crap zu uns nehmen, weil wir gerade Bock drauf haben, weil wir den Artists nicht mehr die Möglichkeit geben, ein Jahr oder zwei Jahre an ihren Songs zu arbeiten, sondern eigentlich am besten Fall schon am nächsten Music Friday einen neuen Track halt drin haben wollen. Und auch sie selbst gesagt hat, dass halt auch große Stadionkünstler, wenn sie auf einem Freitag Songs rausbringen, jetzt schon bei Spotify statt früher 1 bis 2 Millionen Plays gehabt haben, jetzt irgendwo teilweise bei 15 bis 20.000 Plays halt so rumdümpeln. Aber wie gesagt, gar nicht der Schuld der Musikindustrie gegeben haben, sondern einfach auch den Leuten, die das Ganze konsumieren.
Ja, also und das ist halt aber kein eindimensionales Problem, sondern es ist ja sehr vielschichtig, weil du kannst ja nicht von jedem Mensch in der Gesellschaft, der jetzt Spotify hört, verlangen, dass ihm Musik wichtig ist. Also das ist ja genauso wie, dass uns alles andere wichtig sein müsste. Jeder Sport, jedes Ballett und jede andere Kunstform, da müsste man ja mit dieser gleichen unglaublichen Wichtigkeit rangehen. Und die meisten Leute haben das ja nicht. Also die Konsumenten, warum sollten die sich drum scheren? Ob das irgendeine Auswirkung, ob jetzt Coldplay 200.000 Streams kriegt oder 2 Millionen auf ihren, das ist ja den Leuten egal. Und das ist auch nicht der Job der Leute, das, die Band happy zu machen. Vor allem eine Band, von der, mit der sie gar nichts zu tun hat, weißt du? Also es ist so ein zweiseitiges Ding. Im Endeffekt geht es darauf zurück, dass ich diese ganze Tech-Entwicklung, die wir haben in den letzten 20 Jahren, die fantastisch ist auf vielerlei Hinsicht und ja auch den Leuten den Zugang ermöglicht hat, überhaupt Musik zu machen, was sie vorher nicht konnten. Aber man muss sich halt klar sein, dass es davon dunkle Seiten gibt. Nämlich, dass dieser ganze billige Crap auch automatisch die Welt flutet. Weil der 13-jährige Junge, der seinen ersten Beat macht, der kann ultra geil sein, aber dem interessiert es das Geld nicht. Der stellt es einfach auf YouTube, weil er seine erste künstlerische Expression in die Welt bringen will. So, und dann macht er das mit 200 Beats und auf einmal wird die ganze Hip-Hop-Landschaft entwertet und weil die Leute, das macht dann ein Kind, das machen ja dann Hunderte und Tausende. Und irgendwann sind die Leute oder die ganzen Rapper sind dann gewöhnt, ja, ich krieg ja meine Beats kostenlos von YouTube. Und da, so kommt diese ganze Entwicklung zustande. Die Leute haben das entwertet, aber nicht aktiv, sondern das ist einfach eine Verhaltensweise, wo die Konsequenzen über die Jahrzehnte gar nicht klar ist.
Gut gedacht. Ich will mal positiv reingehen. Du bist als Musiker auch gestartet, oder nicht?
Genau, als Drummer.
Als Drummer. Von einer semi-professionellen Band oder ist es immer Schülerband geblieben?
Nee, also ich hab den Drummerweg professionell betrieben. Allerdings im Endeffekt war ich nie mit großen Bands auf Tour, sondern ich war immer so der, ich bin mit ein paar mittelgroßen Acts getourt mal, so auch in verschiedenen Genres, Blues, Rock und so ein Zeug. Aber ich habe vor allem im Endeffekt auch sehr viele so Gala-Jobs gemacht und ich bin im Endeffekt in diese Welt reingerutscht, was ich heute Service-Musiker nenne. Also Firmen-Events und Hochzeiten und der ganze Kram. Irgendwann musste ich die Original-Bands absägen, weil ich gesagt habe, ich bin jetzt selbstständiger Musiker und ich aber irgendwie muss mein Geld verdienen. Und mit Original-Zeug hast du halt kein Geld verdient, hast du Geld bezahlt, damit du ein Album machen kannst, genau wo wir jetzt von reden. Das war auch vor 20 Jahren nicht anders. Und dann auf der anderen Seite die Hochzeiten und die Firmenfeiern von irgendwelchen Konzernen haben mir halt Geld gebracht. So, und dann habe ich das immer mehr gemacht, genau, bis ich irgendwann nicht mehr konnte.
Was vollkommen okay ist. Und das, was du sozusagen verdient hast, hast du immer mehr dann in die Studioarbeit hineingesteckt.
Genau, ja.
Okay, ja. Was hat sich deiner Meinung nach gebessert? Wo siehst du eigentlich so ein positives Licht, wenn du jetzt vergleichst, das ist vor 20 Jahren, das ist heute? Weil ich habe manchmal das Gefühl, dass man so in Verbindung mit KI und alles ist scheiße und Geld frisst Menschen und dass man eigentlich total vergisst, was Positives am Start ist.
Ja, voll. Ist auch gar nicht, es ist interessant, wo du mich das gerade fragst, merke ich selber, dass mir das gar nicht so leicht fällt. Ich bin gar nicht mal der KI-Feind per se. Für mich ist das größte rote Tuch eigentlich Social Media, so was es angerichtet hat über die letzten 10 Jahre. Kann man ewig drüber reden, muss man jetzt auch nicht reingehen. Aber das ist eigentlich mein großer Bereich, wo ich sage, wenn wir das nicht gehabt hätten, würden Sachen vielleicht noch anders laufen. Besser oder schlechter, keine Ahnung. Aber was gut läuft mittlerweile ist, du hast, wenn du in dieser Branche was machen willst, jetzt nicht nur als Artist in irgendeiner Kapazität, es gibt ja Mixing Engineers, es gibt ja Live Sound Engineers, ne? Also es sind unglaublich viele Dimensionen in dieser Branche, es sind nicht immer nur Künstler. Und du hast halt heute Zugang übers Internet zu allen möglichen krassen Leuten, die in dieser Branche halt Riesennamen sind und du kommst an die ran. So, das bedeutet, wenn du den Wunsch und den Traum hast, hier in dieser Branche irgendeine Karriere anzustreben, dann hast du einen einfacheren Zugang als damals. Du musst nicht mehr in Los Angeles leben oder hast keine Chance oder Nashville, sondern du kannst aus Deutschland deine Kontakte machen und pflegen und das geht heute alles. Das ist auf jeden Fall ein Vorteil von dieser ganzen Verbundenheit und Online-Globalisierung, würde ich mal sagen. Ja, das, also für mich persönlich auch, ne? Es ist das Größte. Ich beschäftige mich ja sehr viel mit der Seite von den Leuten, die nicht einfach schnellen Fame wollen. So, das hat mit mir nicht so viel zu tun. Aber es gibt halt auch Leute, die sagen, ich will einfach was Geiles machen, ich will ein guter Producer werden, ich will ein cooler Artist werden. Also, wo einfach der Anspruch da ist, was Geiles zu machen. Und die Leute haben jetzt einfach die Möglichkeit, mit Key-Playern in Kontakt zu kommen, was vorher vielleicht nicht möglich ist. Überhaupt mal zu finden, wer sind denn die Key-Player? Und wo finde ich die? Und das war früher halt nicht so einfach. Wenn du da auf dem Dorf groß wurdest und Google war gerade in seinen Anfangsstadien und YouTube gab es noch nicht, dann wusstest du überhaupt nicht, an wen soll ich denn meine CD schicken, weißt du?
Ja.
Ja, und das ist das größte Ding, würde ich sagen, was heute grandios ist.
Und was ist das, das dich antreibt, hier jeden Tag in dein Studio zu kommen, um zu arbeiten? Weil das, was du ja sagst, heißt ja auch, nee, ich hab das Wort einsam in meinem Kopf gehabt. Mhm. Du bist halt hier, du arbeitest ohne Band, du arbeitest für dich alleine.
Ja.
Du musst, wenn du in Kontakt gehst, hast du eigentlich schon alles vor Ort, kannst schreiben, hast, du weißt, wo du eigentlich socializen kannst, ohne social zu leisen. Mhm. Und das fühlt sich erstmal so an, als wenn das erstmal eine ziemlich klein gehaltene, einsame Sache wäre.
Voll.
Und dann kommt, hört sich so hart an, guckst mich gerade so an, so, willst du damit einfach sagen, dass ich ein einsamer Typ bin?
Im Gegenteil, ich habe voll viel dazu zu sagen. Ich will dich einfach nur ausreden lassen. Aber nicht mehr lange.
Was bringt dich dazu, dass du jeden Morgen pfeifend reinkommst und sagst, ja, ich habe einen geilen Job. Ich habe einen geilen Job.
Das ist eine voll gute Frage. Und die Realität ist, das ist halt auch eine Reise. Also ich habe genau diesen Fehler gemacht, dass ich mich voll hier eingeigelt habe, in Anführungszeichen. Das ist vielleicht ein bisschen zu stark. Aber ich habe sehr, sehr viel für mich alleine gearbeitet, über Monate so. Ne? Und das Ding ist, das alleine Arbeiten ist gar nicht mal das Problem, aber auch die Erfolge kannst du mit niemandem teilen. Weil wenn irgendwas Großes rauskommt, dann ist die Feier davon einfach eine WhatsApp-Nachricht oder eine E-Mail. So, hey, der Song kam heute raus, hier ist der Link. Und dann, also vielleicht setzt du dich irgendwie zusammen auf Zoom und stößt virtuell mit einem Glas Champagner oder so an, wenn was Geiles passiert ist. Aber es passiert einmal in Monaten, weißt du? Und das ist eher das Problem. Und das ist auch ein Motivationsding, weil das habe ich gerade in den letzten 1,5 Jahren durch, muss ich ehrlich sagen. Wenn über lange Zeit die Arbeit konstant bleibt und echt viel Effort braucht so, aber die Belohnung ausbleibt. Und das kann in meiner Branche halt passieren, habe ich ja eben gesagt. Wenn du die ganze Zeit Songs pitchst, niemand sagt dir, dass irgendwas davon genommen wird oder wann. Und wenn da über Wochen und Monate überhaupt gar keine Rückmeldung kommt, dann bist du schon echt gefordert, so mit dem mentalen Kampf. Ja, und das, dann gehst du auch nicht jeden Tag hier rein mit einem Pfeifen und sagst, ich habe den geilsten Job. Dann ist es eher so militärisch für mich, wo ich dann sag, ey, es ist gerade, ich habe überhaupt gar keinen Bock, aber ich weiß, wenn ich jetzt aufhöre oder schleifen lasse, dann kann ich es gleich sein lassen, weil die anderen Leute, die in dieser Branche mitspielen, das ist die andere Seite von dem Globalen. Du bist halt in Competition mit dem Besten der Welt, weil die pitchen auch ihre Songs, weißt du? Ryan Tedder von One Republic, einer der größten Songwriter, pitcht genauso an K-Pop wie ich. Max Martin pitcht auch K-Pop-Songs, so, weißt du? Also die ganzen großen Hitschreiber, die größten Namen in der Branche. Und das ist die andere Seite, das muss man sich einfach klar machen. Das heißt, heute bin ich an so einem Punkt, wo ich sage, selbst wenn ich keinen Bock habe, das kommt oft vor. Also klar, so je länger diese Phasen sind, desto stärker wird dieses Gefühl und die Frage, warum mache ich das alles? Und dann ist es aber ganz, ganz einfach, entweder ich trete mir jetzt nochmal hinten rein und ziehe das halt durch mit dem Glauben und mit dem Vertrauen, dass da auch wieder was passiert. Also es ist eine Durststrecke, aber es wird auch wieder besser. Oder wenn ich dazu nicht bereit bin, dann lasse ich es halt gleich sein, weil halbe Sachen kannst du in dem Spiel, wo ich mich befinde, kannst du halt vergessen. Dann kannst du gleich aufhören.
Aber setzt du dir da ein Ziel? Also gibt es von dir so ein, für mich ist das Ziel, einen Tag eine Songskizze zu machen und 5 Tage später ist dieser Song dann fertig. Egal, ob ich den jetzt richtig, richtig gut finde oder ob der ein Slowburner ist. Aber ich will in diesem Momentum das Ding halt fertig haben. Einfach damit du weiter in dieser Arbeitsspirale oder in diesem Arbeitstunnel bleibst.
Ja, also ich habe da schon ein paar von diesen Strategien ausprobiert. Im Endeffekt,
keiner hat gewirkt.
Ja, es ist wirklich so. Im Endeffekt funktioniert nichts so richtig. Das Einzige, was ich gefunden habe, ist, das Ziel, was man sich, was ich mir setzen kann, was wirklich auch einen Effekt hat, ist einfach zu sagen, wenn ich heute eine gewisse Zahl an Stunden, die ich so für mich im Kopf habe, an Musik gearbeitet habe, selbst wenn nichts rauskam, das ist eigentlich der Erfolg. Weil das bedeutet, dass zumindest diese Gewohnheit bleibt und dann ist heute ein unkreativer Tag, aber morgen kann es wieder mega geil werden. Das Problem ist, wenn du immer alles an solche Ergebnisse knüpfst, also zum Beispiel, ich mache jetzt in 2 Tagen, muss ich einen Song haben, dann bist du halt immer ausgeliefert, wie tatsächlich die Inspiration ist. Und klar, du kannst dann Songs fertig machen, die so ein bisschen mittelmäßig sind, aber im Endeffekt, da geht mein Gehirn dann hin und sagt, das ist halt Zeitverschwendung. So, weil dann, die landen nirgendwo. So, und das im Endeffekt ist das genau diese Übung, die man ja trotzdem braucht. Ich mache das ja auch genau so, meine Benennung ist einfach nur von der Sache anders. Also mir geht's eher darum, setz dich jeden Tag hin, um diese Zeit zu überbrücken. Und wenn du weißt, dein Kopf war so lange in dieser Musikwelt, dann bleibt zumindest der Muskel geschärft. Ich schaffe das auch nicht immer. Also ich sage das jetzt so, als das ist das Ideal in meinem Kopf. Die Tatsache und die Realität ist, all diese Sachen haben keine Chance, wenn dein Belohnungssystem komplett leer ist. Das ist, kannst du machen, was du willst.
Da wäre jetzt die nächste Frage. Wie schaffst du es, dass dein Belohnungssystem auf jeden Fall auf einer grünen Ebene bleibt?
Gar nicht. Also das ist nicht immer auf einer grünen Ebene. Das ist meistens gelb und manchmal rot. Und was man dann, glaube ich, eher, ich habe da noch keine perfekte Antwort für. Das Einzige, was mir hilft, ist, ganz andere Sachen zu machen. Also wirklich meinen Kopf mal komplett weg aus der Musikgeschichte, vielleicht irgendwo für eine Woche hinreisen und mal einfach ganz rausholen aus dem Game. Oder so etwas in meiner Routine massiv zu verändern, damit da einfach nochmal neue Bewegung reinkommt. Zum Beispiel, ist auch gerade was, wo ich mir ganz aktiv jetzt aktuell Gedanken mache, einfach zu sagen, okay, es reicht jetzt, die nächsten 90 Tage oder ich buche jetzt einen Trip 90 Tage nach Seoul, Südkorea. Und dann gucke ich da 90 Tage lang, was passiert. Und dann kommt dadurch nochmal so ein Feuer, weil es ist irgendwie was Neues, hat nicht nur musikalisch was Neues, sondern es hat ja auch was mit einer Lebenserfahrung zu tun. Das macht ja mit dem Mensch, der du bist, insgesamt was. Und dadurch kommt dann auch nochmal Motivation hoch.
Das heißt, du warst auch in dem Momentum 3 Monate in Seoul und...
Ja, also nee, das ist im Moment gerade was, wo ich denke...
Das möchte ich gerne machen.
Es würde jetzt mal wieder eigentlich helfen, sowas nochmal, so ein radikales Ding zu machen, ja. Also das ist einfach nur ein Beispiel, ne, ob das dann Los Angeles ist oder Seoul oder völlig egal. Du sagst, ich will in jedem Kontinent auf der Welt eine Woche ein Songcamp machen oder so. Also irgendwas, was radikal anders ist als dein Alltag. Weil du musst dich einfach so fühlen, als hätte das alles einen Sinn, als würde es irgendwie vorwärts gehen. Und wenn du jeden Tag zu Hause das Gleiche machst und siehst aber keinen Effekt, dann verlierst du dieses Vertrauen.
Aber was ist denn der Effekt, den du siehst? Also wo kannst du denn einschätzen oder noch anders gesagt, wie kannst du denn beurteilen, ob du gerade einen guten oder einen mittelmäßigen Song geschrieben hast, wenn du kein Feedback von der anderen Seite hast? Und ich meine nicht das Feedback, was jetzt sagt, der passt jetzt zu Band XY und der Song passt jetzt vielleicht auch gar nicht, weil oft sind ja auch, denke ich, halt immer die besten Songs, die vielleicht auch gar nicht gehört werden.
Ja, voll. Alle meine Songs, die ich eigentlich am besten finde, wurden bis heute nicht gepickt. Also nicht genommen von irgendwelchen Künstlern, Labels und Songs, wo ich dachte, war nice, glaube ich, ist nicht das, was passiert. 2 Tage später war das Ding platziert. So, also es ist ganz weird. Ich habe keine Ahnung. Und das erzählt ja auch jeder. Also egal mit welchen Producern und so du da in den Branchen redest, die werden alle sagen, ich habe keine Ahnung. Was, ich verstehe nicht, wie ich hätte es nicht gedacht, dass genau diese Sachen groß werden, die groß werden.
Also kannst du nicht spüren aus dem Bauchgefühl heraus, das wird ein Hit?
Ich glaube schon, dass man ein Stück weit... glaube ich es schon. Das ist eine sehr, sehr seltene Situation, dass man, während man was macht, merkt, okay, hier ist wirklich Magie im Raum. Es ist eher umgekehrt. Ich glaube, manche Sachen, die man nicht für einen Hit hält, können trotzdem funktionieren. Das meinte ich eher. Aber ich glaube, wenn du wirklich Hits entstehen nicht isoliert. Also wenn ich hier sitze und mache Instrumental Tracks, das wird nicht zu, da werde ich dieses Gefühl nicht haben, weil das nicht das komplette Bild ist.
Das wollte ich nämlich gerade ansprechen. Ich habe nämlich das Gefühl, dass du andere Personen im Raum brauchst, egal ob du jetzt auf der anderen Seite des Mischpult bist oder am Mikrofon oder am Schlagzeug. Also irgendetwas muss halt sein. Du brauchst so einen Gegenimpuls, um zu merken, krass, hier entsteht das, was du halt gerade sprichst. Hier steht was Besonderes, das kenne ich gar nicht so. Mhm. Und das heißt noch nicht mal, das Ding verdient jetzt richtig Kohle, sondern hier entsteht gerade so ein
Irgendwas ist da.
Genau, hier entsteht gerade ein Song. Also es hört sich so doof an, wenn man das selber noch nicht gefühlt hat, aber so aus der eigenen Erfahrung, ich hatte diese Momente zweimal, einmal bei einem sehr erfolgreichen Song, den wir geschrieben haben, wo ich nur das Playback gehört habe, Playback oder das, was die Jungs halt in der Nacht halt eingespielt haben und nur mein rougher Demo-Scheiß da so draufgeschnitten worden ist und habe gemerkt, das ist der Hit der Platte.
Ja.
So, und einmal bei einem Song, wo alle gesagt haben, wir müssen den als ersten Song rausbringen und alles, was mit Administration und mit Verantwortung gesagt hat, nee, der Song ist 5 Minuten 30 lang, den können wir nicht als erste Single von eurem Album rausbringen, da muss jetzt was anderes kommen. Und wir aber gesagt haben, der hat aber diese Magie und wir uns dann nicht für unser Bauchgefühl entschieden haben, sondern wir haben uns dafür das entschieden, was Radio Promotion, was Label, was alle gesagt haben, ihr könnt ihn nicht rausbringen, haben kein Geld in irgendwas hineinbekommen. Also nicht, wir hatten kein Geld fürs Musikvideo, hatten kein Geld für Online-Promotion und das ist trotzdem mit der erfolgreichste Song der Platte, weil der von sich aus selbst, weil Menschen das gesehen haben und gehört haben und gedacht haben, das ist halt geil.
Ja.
Und du, witzigerweise ist halt so, krass, das spürt man.
Ja, voll. Voll.
Aber es hätte nicht alleine funktioniert.
Ja, auf gar keinen Fall. Also das ist halt genau, wie du es gerade sagst. Du brauchst diesen Austausch, du brauchst halt diese Energie im Raum und die kommt auch zustande dadurch, dass du mit Leuten zusammen, also wo soll sonst dieser Austausch von menschlichen Schwingungen herkommen halt? Also du brauchst Menschen. So entsteht ja auch Musik eigentlich. Nur weil wir heute diese technischen Möglichkeiten haben, heißt das nicht, dass Musik nicht eigentlich völlig ohne Technik einfach nur bedeutet, wir sitzen zusammen in einem kleinen Space nebeneinander und machen irgendwas. Ob ich auf Äste draufhau und du irgendwas summst oder so, so hat das angefangen.
Und jetzt kommt der Gedanke, den ich gerade dazu hatte, und dann sind wir wieder bei KI. Ist KI eigentlich nicht nur der Impulsgeber für dich, der dir suggeriert oder dir vormacht, das, was du mir gerade an Impuls gegeben hast, also den Prompt, den du gerade geschrieben hast, der war so krass, dass das hier da rausgekommen ist. Hör oder schau dir das mal an, was wir daraus gemacht haben. Also eine Art, eigentlich ist es so ein Fake-Impulsgeber für dein Belohnungssystem, weil die KI ja jetzt in dem Moment nicht sagen würde, ey Digga, dein Prompt, der ist, also das, was du da im Prompt geschrieben hast, super unprofessionell, richtig scheiße geschrieben, was soll ich jetzt bitte draus machen?
Ja.
Sondern da ist halt jemand, der sagt, ey, dein Prompt, der war so krass, da mache ich jetzt mal das hier draus.
Ja, und dann ist das ein Mega-Song nachher. Ne? Was da, ja, genau. Die sind ja krass, die da rauskommen, weißt du? Also,
ja, für jemanden, der zum Beispiel überhaupt gar nichts mit Musik zu tun hat.
Ja.
So, sondern einfach nur einen Prompt geschrieben und denkst du, den Song habe ich ja für den 30. Geburtstag meines Vaters gemacht. Keine Ahnung. So.
Ja, aber, das ist mega. Also,
das heißt sozusagen, das ist Zucker, das ist so digitales Heroin für dein Belohnungssystem, aber für dein System, was dir sagt, ey, eigentlich bin ich ein Künstler.
Ja, genau, ne? Also ich habe das jetzt auch schon auf ein paar Videos gesehen, wo dann irgendwo reine Suno-User am Ende gesagt haben, guck mal, den Song habe ich geschrieben. Hey, du hast nicht den Song geschrieben, du hast einen Prompt eingegeben und das, was dann dabei rauskam, das ist dein Song. So.
Es wäre ungefähr so, als wenn ich jetzt zu dir hingehen würde und würde sagen, du, ich möchte gerne so einen EDM-Song haben, so ein bisschen atmosphärisch, ein bisschen Apparat. Irgendwo muss ein cooler Drop drin sein. Der muss zwar tanzbar sein, aber bitte leg Wert darauf, dass fette Bässe da sind. So, hast du ihn in den nächsten 20 Sekunden fertig? Ja, geil, habe ich geschrieben.
Ja, und dann sagst du, hast geschrieben. Es ist wie wenn du in ein Restaurant gehst und was von der Karte bestellst und der Koch macht es und bringt es dir und du sagst, ich habe das Essen gemacht. Weißt du? Das ist ja völlig, völlig hirnrissig so. Wird ja niemand denken, aber so, da entwickelt es sich halt gerade hin. Ich verstehe auch die andere Seite. Also, Das ist einfach so ein Fass ohne Boden, weil das Geile und das, wo die ganze, wo der ökonomische Fokus drauf ist. Die Leute können halt, oder die Firmen sehen, was unglaublich viel bringt aktuell, ist die Aufmerksamkeit der Menschen. Wenn ich Aufmerksamkeit von Leuten habe auf meinem Service oder auf meinem Produkt, dann ist das ultra erfolgreich. Zählt für Künstler auch. Stimmt auch. Und was KI jetzt ermöglichen wird, ist, dass da eine neue Ebene kommt von Kollaboration. Also dass, wenn die Artists es schlau machen über die nächsten 10 Jahre, dann können sie dafür sorgen, dass die Fans mit den Songs der Artists arbeiten können, eigene Mashups machen, eigene Remixe machen und so. Wie geil ist das, wenn ich Taylor Swift-Fan bin? Ich bin ein 15-jähriges Mädel, Teil der Swiftie-Community, und jetzt kommt Cruel Summer raus und Taylor Swift wirbt damit zu sagen, hey, wenn ihr hier auf die und die App geht, dann könnt ihr Cruel Summer selber remixen und ihr könnt den Text verändern, ihr könnt eure eigene Stimme drauf machen, ihr könnt den Ablauf verändern, ihr könnt einen Dance-Remix draus machen. Und das ist ultra geil, weil diese Ebene an Teilsein, das hatten die Fans vorher halt nicht.
Aber macht es das Grundprodukt oder das Grundkunstwerk nicht wertlos? Weil ich empfinde, du hast dann so Star Wars. Ob das jetzt ein Kunstwerk ist oder nicht, aber die ersten 3 Teile, die haben schon etwas gemacht und der 2. Teil ist immer noch fantastisch dafür, dass es 80er Jahre Science Fiction, was auch immer ist. Also das hat einfach was gemacht.
State of the art.
Ne? Und alleine, was die Sequels, die Prequels, vor allen Dingen halt was die Sequels gemacht haben, also die neuen von J.J. Abrams und alles, was darauf gefolgt ist, die ganzen, der ganze Content von Disney, Boba Fett, und also so eine Überflutung von plus dadurch, dass jetzt gerade jedes dritte Video, was mir angezeigt wird, irgendein Star Wars KI-generierter Kram ist, so macht es nicht das eigentliche Grundkunstwerk dann wertlos, weil wie bei Büchern, die Filme werden im Kopf weitergesponnen. Mhm.
100% und gleichzeitig 100% nicht. Und das ist genauso diese Zweischneidigkeit. Du argumentierst ja gerade aus so einer Liebe für die Sache heraus, die man als Künstler hat. Ja, die Wertschätzung für Kunst, die Wertschätzung für das, was reinfließt, die Mühe, die Zeit, die es braucht.
Mein Universum.
Ja, so. Und da sind die meisten Künstler halt auch drin, weil sie selbst diese Schaffer sind. Also da versteht man das alles. Aber das ist der Gesellschaft ja egal. Und wenn ich jetzt als Mensch in der Gesellschaft die Chance habe, irgendwas Witziges mit Star Wars Charakteren zu machen, damit ich wieder mit meinen Freunden mehr connecten kann und sagen kann, guck mal, das habe ich gemacht, und dann lacht man zusammen drüber. Für die ist das cool. Also es ist einfach eine Art Expression für Leute, die vorher kein Mittel zur Expression hatten. Mhm. Und ich stimme dir voll zu, dass das einerseits irgendwie diese Wahrnehmung von Kunst entwertet, weil es jetzt augenscheinlich jeder irgendwie machen kann, so. Auf der anderen Seite frage ich mich immer, wo ist da das Künstlerego? Weil wenn es Leute glücklich macht, also wenn es KI ist, wenn es irgendjemand zum Lachen bringt, wer bin ich dann zu sagen, ja, aber das Mittel, womit das erreicht wurde, ist irgendwie fragwürdig, so. Nee, ist nicht mein Job, weißt du?
Genau. Und dann sind wir wieder bei dem Film, was ich halt gerade gemeint habe, wie weit sich KI dann entwickelt. Ja, aber wenn KI es macht, dass ich sie liebe, wer bist du denn, dass du mir sagen kannst, dass ich meine KI nicht lieben darf?
Ja, genau. Ganz genau. Und das ist ja genau der Punkt. Das ist auch ich finde das ein faires Argument und ich glaube auch nicht, dass es da eine richtige und eine falsche Antwort gibt. Ich glaube, das ist was, wo wir alle einfach durchnavigieren müssen und Stück für Stück mal diese Erfahrung weitermachen und gucken, wo führt das hin und auf welcher Seite will ich da stehen oder wie will ich damit umgehen.
Siehst du dich als Künstler? Wenn dich jemand fragt, was bist du eigentlich?
Geile Frage. Ich würde nicht sagen Künstler.
Siehst du dich als Musiker?
Eher. Ich sehe mich vor allem als ein Typ, der Dinge aufbaut. Das ist die Beschreibung, die ich mir am allerpursten geben würde. So. Und Musik ist meine Spielwiese.
Er hört sich so ein bisschen an wie so eine Mischung aus Maurer und Lagerist.
Ja, also nee, ich sag deshalb, Musik ist meine Spielwiese, weil das, da bin ich irgendwie reingewachsen. Da liegen schon auch meine, würde ich sagen, so mein natürliches Talent ist eher in der Musik. Aber ich könnte definitiv auch Spaß haben, irgendwas anderes aufzubauen mit Leuten, solange man mit Leuten zusammen was macht, die man cool findet und wo man den Prozess liebt. Also ich könnte jetzt hingehen und sagen, okay, nächsten 5 Jahre komplett Neustart, ich baue jetzt eine Cybersecurity-Firma auf, weil ich will jetzt dafür sorgen, dass in dieser AI-Zeit irgendwie zumindest ein bisschen zu dieser Sicherheit beigetragen wird und das interessiert mich, das baue ich jetzt auf. Hätte ich auch Spaß dabei.
Interessant, dass du diesen Job halt wählst. Ja. Ich hätte mal kurz gefragt, was denn deine Bildschirmzeit ist.
Glücklicherweise, nächstes Thema, ey. Ich habe kein Social Media mehr auf meinem Handy für die letzten 9 Monate. Das ist ganz fantastisch und das fühlt sich so gut an.
Weißt du, ich habe doch noch gesehen, hast du nicht gerade noch eine Instagram-Story rausgebracht?
Ja, ich gehe auch ab und an auf Desktop dann immer rein und gucke, ob irgendwelche Nachrichten da sind, weil viel in meiner Branche passiert halt über Instagram-Nachrichten. Mir ging es einfach nur darum, dass ich es nicht so leicht habe, immer zu scrollen und da meine Zeit zu verschwenden. So, letztens, wo ich ein paar Stories posten muss, das passiert vielleicht einmal in 6 Wochen oder maximal, wenn man mein Zeug verfolgt, da habe ich kurz Instagram installiert, habe diese paar Sachen geteilt und habe es dann wieder gelöscht nach einem Tag. Und ich habe während, in diesem einen Tag habe ich schon wieder gemerkt, wie ich einfach symptomatisch dieses Handy in die Hand nehme. Und weil mir kurz langweilig ist und weil ich eine Arbeit vor mir hatte, auf die ich nicht richtig Bock hatte, dann habe ich mein Handy in die Hand genommen und habe halt Instagram gescrollt für 20 Minuten, bis ich gemerkt habe, wie dumm ich gerade eigentlich bin. So, es ist, ich komme damit nicht, das Suchtpotenzial ist bei mir viel zu groß für sowas, deshalb muss ich mich da einfach komplett fernhalten.
Ja.
Jeder sollte. Ein universelles Gesetz.
Aber was ist denn der Unterschied zum Doomscrolling, zu den, ich komme nach Hause und mache mir jetzt den Fernseher an und lass halt RTL 2 durchlaufen und es kommt eine Wiederholung vom Richterin Barbara Salisch?
Wenig Unterschied. Ich würde sagen, je nachdem, was man sich anschaut, also das, was du gerade beschrieben hast, ist so der ähnlicher Effekt.
Was man früher also als, dummer Begriff, aber so als Hartz-TV bezeichnet hat.
Ja, naja gut, also wenn wir jetzt nicht technisch werden wollen, so mit Dopamin und was das schnelle Scrolling mit dir macht.
Ja.
Alles was die kurze Aufmerksamkeitsspanne fördert, ist halt schädlicher, als was dir zumindest erlaubt, einem Strang an Gedanken und Handlungen am Stück zu folgen. Deshalb würde ich sagen, diese ganzen Shortform-Dinger, die killen noch zusätzlich einfach dein Gehirn, weil du, nee, will ich nicht sehen, next. Nee, will ich nicht sehen, next, so. Und so verhält man sich ja nicht beim Fernsehgucken. Da folgt man einer Handlung.
Darf ich kurz mal fragen, wie lang eigentlich der letzte Song ist, den du produziert hast?
17 Minuten 23.
Nee.
Nee, aber ist wirklich total geil, weil eben, als wir es davon hatten, von der Länge, musste ich gerade dran denken, die letzten 2 Wochenenden habe ich hier mit einem neuen Künstler gearbeitet, mit dem ich gerade ein bisschen anfange. Und wir haben einfach auch gesagt, fuck it, ey, wir haben keinen Bock auf diese Rede. Darf ich das sagen eigentlich? Fuck it?
Ja, wir sind 18 ja. Seit der ersten Ausstrahlung.
Ja, ne, okay, also kurz Ohren zuhalten und dann fuck it. Wir halten uns an diese ganzen Regeln nicht mit 3 Minuten Radio und es muss immer alles noch kürzer werden. Wir machen einfach einen geilen Song. Der erste Song, den wir an diesem Tag gemacht haben, der ist fantastisch und ich glaube 4 Minuten 45 oder so. Und er fühlt sich nicht so an, weil es einfach von vorne bis hinten so eine wholesome experience ist. Fühlt sich einfach gut an.
Das ist gut.
Ja.
Da bin ich ein bisschen stolz.
Ja, voll, ey. Also
ich dachte, ich krieg dich gleich so, ja gut, 2 Minuten 30. Geringe Aufmerksamkeit. Gar kein,
und ich guck da auch nicht drauf, ey. Also das geht mir auf die Eier ohne Ende. Das ist ja auch wieder nur ein Teil davon, nach irgendwelchen Algorithmen zu spielen. Also da, wenn man das macht, dann zwängt man ja auch wieder diese Kunst, die Musik ist, in irgendwelche Regeln, die völlig künstlich auf Basis von Technikplattformen sind. Weißt du? Und das ist ja genauso wie KI. Also, wenn ich mich nach diesen Regeln richte, dann ist es ja, dann schränke ich genauso diese Expression ein. Ich mach das nicht. Also ich weiß, dass diese Regeln bestehen und wenn ich irgendwelche Aufträge habe, wo das notwendig ist, dann mache ich das auch natürlich. Ne? Ich stelle mich da nicht quer und bin irgendwie unmöglich mit mir zu arbeiten, so ist es nicht. Aber wenn ich selber da irgendwie eine Hand in dieser Entscheidung habe und dieser Phase, dann sage ich, ey, lass uns was Geiles machen und dann zeigen wir halt eher der Welt, dass das Zeug auch funktioniert und dann finden wir Wege, wie es funktioniert, anstatt dass ich mir von 20 Radiopromotern sagen lasse, nee, aber dann passt das nicht in unseren Sendeplan rein.
Welches Werkzeug hast du als letztes in der Hand gehabt? Welches haptische
Werkzeug?
Welches haptische Werkzeug?
Meinst du jetzt Werkzeug?
Werkzeug.
Was ist denn das? Hä?
Ich wollte gerade anders reingehen, wann hast du das letzte Mal eine Axt in der Hand gehabt?
Eine Axt habe ich, glaube ich, in meinem Leben bisher so 5-mal in der Hand gehabt. Also Bohrer wird das letzte gewesen sein. Wahrscheinlich, weil ich sehr viel bohre immer so hobbymäßig. Bohrer oder Hammer oder Zange? Irgendeins von den drei, die kommen recht oft zum Einsatz.
Ich wollte eigentlich drauf hinausgehen, nochmal zu dieser Cybersecurity. So, normalerweise, gerade auch wenn ich so MusikerInnen und sowas frage und der Gedanke, was könnte man eigentlich noch machen, kommen halt sehr viele handwerkliche Jobs.
Mhm.
Kommen sehr viele Jobs mit so einem, ich habe am Anfang Holznägel und am Ende steht da ein schlechter Tisch.
Ja.
Aber ich sehe es, was ich getan habe. Oder ich habe am Anfang einen Samen und dann kommt eine Pflanze und dann pflanze ich die. Ich habe sehr viele Leute da herum, die halt von so einer, aus einer Kunstform kommen, wo man es eigentlich nicht sieht, wo du was geschaffen hast, was auch länger da bleibt, die zu so einer, so einer Tradition wieder zurückkommen wollen oder auch sind, wo du wieder was Haptisches in der Hand hast.
Das ist total interessant und das macht auch Sinn, finde ich. Das ist auch ein unglaublich belohnendes Gefühl. Also finde ich auch, auf jeden Fall. Ich habe das ähnliche Gefühl halt auch, wenn ich nicht unbedingt was Haptisches baue. Also für mich ist das Bauen auch oft eine Strategie zu entwickeln und die dann umzusetzen in whatever it is. So. Das ist genauso am Anfang nichts haben und dann mit Denkkraft zu einem Ergebnis zu kommen und das Ergebnis umzusetzen und rauszufinden, funktioniert das? Ist das ein guter Tisch? Ist das ein schlechter Tisch? So. Weißt du? Ja, also da ist trotzdem für mich persönlich dieses Bauen auch dadurch oder dieses Aufbauen auch da gegeben. Aber ich kenne auch diesen Effekt. Mich zieht es nur nicht so in diese haptische Dinger. Ich bin eher so der einfach Kopftyp halt. So. Da komme ich
nicht raus. Würdest du dich mal als verkopft bezeichnen?
Ich würde mich definitiv als verkopft bezeichnen, ja. Und ich würde mich auf jeden Fall bezeichnen als jemand, der die meiste Arbeit im Kopf macht.
Bevor sie fertig ist.
Nicht nur in der Musik, sondern allgemein. Meine Stärken sind im gedanklich Arbeiten.
Heißt das auch, dass du dich sehr oft hinterfragst?
Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Also nicht unbedingt zur selbstzerstörerischen Selbstkritik. Das passiert schon auch manchmal. Aber hinterfragen wirklich während des Prozesses ist in meinem Kopf die ganze Zeit, okay, wie kann ich das smarter machen? Wie geht das besser? Wie man das andere? Wie kann man das? Da ist immer dieser gedankliche Stratege hinten dran. Und es ist ganz selten bei mir, dass ich 40 Minuten einfach mal drauf losmache, ganz ohne Gedanken. Es passiert eigentlich nie.
Wo kommt das her?
Ich weiß, seit ich als Kind bin, habe ich immer, ich wollte einfach wissen, wie die Dinge funktionieren. Immer.
Deshalb habe ich meine Katze aufgeschnitten.
Deshalb, ja. So klingt's.
Deshalb.
Das Kaninchen meines Bruders.
Nee, aber ist das so? Also hast du früher Sachen auseinandergebaut, um zu wissen, was sie sind?
Kann sein. Also nicht in dem Maße.
Nein, jetzt, ich rede ja auch nicht von Katzen so, aber manchmal ist es ja so.
Nee, eher umgekehrt. Eher umgekehrt. Aufgebaut und dadurch rausgefunden, ob das funktioniert, was ich mir gerade vorstelle. Also ich hab die Welt verstehen gelernt durch Trial and Error. So. Ausprobieren und gucken, ob es funktioniert oder wenn nicht, dann neuen Ansatz gefunden. Weißt du, so Lego-Auto gebaut, so wie ich es dachte, und wenn es nachher nicht funktioniert hat, auseinandergenommen, neues gebaut. So. Und meine Mutter beschwert sich ihr ganzes Leben lang schon, dass ich sie als Kind genervt habe, weil ich immer gefragt habe, warum? Warum ist das so? Und dann, also, ne, auch wenn ich irgendwelche Dinge von meinen Eltern entgegengeworfen gekriegt habe, als kleines Kind, das gerade reden konnte, und ich habe den Sinn nicht verstanden, warum soll ich das jetzt machen? Habe ich einfach immer gesagt, warum? Ich wollte einfach, keine Ahnung, ob das meine Art ist, die Welt um mich rum zu kontrollieren in einer insgesamt sehr unsicheren Erfahrung. So, das kann wahrscheinlich so.
Wenn du Musik hörst, würdest du beschreiben, dass du auch so Musik hörst? Also.
Wie höre ich Musik?
Andersherum gefragt, erstmal, hörst du überhaupt noch Musik? Weil du Bock drauf hast?
Selten. Das ist auch richtig krass. Weil ich habe es die ganze Zeit um mich rum und eigentlich immer, wenn ich was höre, selbst wenn es was komplett Neues ist, Ist es eher, weil ich Bock habe, rauszufinden, wie es geht?
Wäre ja die Frage.
Ja, es ist nicht, weil ich Bock habe jetzt, oh, ich will einfach mal mich da reinfallen lassen und dieses Album genießen, so, ich mache mir jetzt mal Pink Floyd Dark Side of the Moon rein und dann lasse ich mich einfach da reinfallen, sondern es ist eher so, oh, ich hätte jetzt mal Bock Pink Floyd Dark Side of the Moon, weil ich wissen will, wie diese Soundästhetik damals erschaffen wurde. Es ist wieder dieses, ich will verstehen, wie es funktioniert, weißt du?
Wäre die Frage.
Ja.
Was sind die Songs, wo du gemerkt hast, hier habe ich Musik verstanden? Oder hier merke ich gerade, dass das etwas wird, oder anders. Diese Songs haben mich dahin gebracht, wo ich jetzt gerade bin. Die habe ich aber nicht selbst geschrieben oder produziert, sondern nur allein das Verstehen dieser Musik hat mich dahin gebracht, wo ich jetzt gerade bin.
Du stellst total interessante und coole Fragen.
Wieso? Du bist doch öfters auf Interviews. Machen die sich so die Mühe? Fragen die?
Nee, die denken gar nicht in diesen Prozess so rein. Das ist total, also es ist ja schon sehr tief irgendwie gerade. Und finde ich fantastisch. Weil es mich auch zum Nachdenken anregt. Was ich da auf jeden Fall sagen kann, ist, dieser Übergang, wo ich eigentlich ja Live-Drummer war und dann eine Weile Identitätskrise hatte, weil ich nicht wusste, was will ich. Ich wusste, ich will nicht mehr diese Drummer-Dings, das ist irgendwie nicht mein ganzes Leben. Aber was will ich denn? So, das hat irgendwie 6-7 Jahre angehalten in meinen 20ern. Und irgendwann hat mein Bruder mir im Auto ein Album gezeigt von einem deutschen DJ, Zed, kennen wahrscheinlich einige, und da war der erste Song direkt was, wo ich dachte, holy shit, ich weiß nicht, was es ist, aber irgendwie greift das so meinen Geschmack gerade und ich habe keine Ahnung, wie es gemacht wird. Das hat mich so begeistert und so inspiriert und gleichzeitig habe ich rausgehört, dass der Typ Drummer ist, 100, also das, obwohl es ein DJ-Album, so ein elektronisches Ding war, aber wie der das gemacht hat, habe ich gedacht, das muss ein Drummer sein und sure enough, so nachher geguckt, Drummer und klassischer Pianist, so aufgewachsen. Und das war der Song, der dafür gesorgt hat, dass ich sagte, ich habe keine Ahnung, wie das geht, aber es ist ultra geil. Ich will jetzt wissen, wie das funktioniert. Das war mein Start in die Produktionswelt.
Ah.
So bin ich Producer geworden. Also das, ja, da ist.
Kannst du dich noch an deinen ersten Song erinnern, den du produziert hast?
Ja, wobei das eher, das war nicht so ein klarer Schnitt bei mir oder so ein klares Ereignis, sondern es war eher so ein, ich habe eine Freundin, die mit mir Abi gemacht hat. Der einzige Mensch, mit dem ich noch Kontakt habe, leider aus meiner Schulzeit. Und sie ist auch Künstlerin, schreibt eigene Songs, total cool und bringt die auch selber auf die Bühne, so Singer-Songwriter-Style. Und die hat sich nach Jahren aus dem Nichts dann bei mir gemeldet und hat gesagt, hey, ich habe ein paar Songs, wollen wir mal, ich habe gesehen, du produzierst und so. Die hat es irgendwo dann über Socials gesehen. Und dann kamen die zu mir mit ihren Songs und dann habe ich mich halt hingesetzt und mal geguckt, so, okay, was mache ich jetzt damit? Und so fing das so ein bisschen an, wirklich mal an Songs zu arbeiten versus nur irgendwelche Dinger vor mich hin zu produzieren, die ja noch keine Songs waren, sondern nur mal irgendwelche geilen Riffs oder Parts oder YouTube-Tutorials nachgemacht, so, weißt du?
Ja. Welchen Song von dir verdankst du, dass du hier noch sitzt?
Noch sitze?
Also, anders gefragt, dass du hier sitzt. Also es gibt ja so Songs,
ja,
von denen du weißt, dass du sie geschrieben hast,
ja,
und dass die einen gewissen Erfolg hatten.
Mhm.
Und so geht es mir auf jeden Fall. Und dann denke ich halt immer, ey, wenn du das schreiben kannst, wenn du das machen kannst, wenn das schon mal passiert ist, kannst du es nochmal machen.
Ah, verstehe. Ja, ich habe gerade, war wo ganz anders.
Noch. Ja, du bist ja bald raus.
Ja, ja, genau so.
Nein, gar nicht. Aber
welcher Song hat dich lange genug über Wasser gehalten, dass du noch hier sein kannst? So habe ich.
Nein.
So habe ich es. Geile Frage. Ich glaube, ist nicht ein Song, sondern es ist immer, sobald es mir nochmal gelingt, ist das der nächste Anker, der dann über die nächste Zeit sagt, okay, das ist mir gerade jetzt passiert. Das heißt, wenn ich das jetzt im März hinbekommen habe, so einen Song zu schreiben, wo ich weiß, das ist ein ultra knaller Song. Und wenn der zur richtigen Zeit in die richtigen Hände kommt, dann passiert was mit dem. Das weiß ich schon oft bei Songs, die dann wirklich solche Kandidaten sind. Und das hält mich dann immer warm, wo ich denke, okay, krass, ich habe doch nicht alles verloren. Aber wenn da noch mal ein paar Wochen ins Land gehen, das ist ganz, ganz lustig, ey. Da kommt dieses Imposter-Ding, dass man echt denkt, ich glaube, ich habe meinen letzten Song geschrieben und der nächste, es wird nichts mehr.
Imposter ist, man hält sich selber für schlechter als, oder was?
Ja, man hat sozusagen die permanent Schiss, dass den Leuten auffällt, dass man die ganze Zeit sie nur an der Nase herumgeführt hat, so, ja, und dass man eigentlich gar nichts kann. Und das Krasse ist, ey, also erstens mal, je weiter man kommt, habe ich in unzähligen Unterhaltungen, das heißt, je weiter man in der Karriere nach oben kommt, und damit meine ich jetzt einfach je größer die Prestigeprojekte sind, an denen du arbeitest, so, desto stärker leiden die Leute unter diesem Effekt. Weil ganz oft sehen die sich nicht so, dass sie irgendwas besser oder anders können als jemand anders und warum sie jetzt in der Position sind, die aber an so einem großen Ding, ich kann ein Lied von singen, als diese Taylor Swift Geschichte passiert ist. Also das ist ja von heute auf morgen. Und du kennst dich ja mit all deinen Struggles und all den Dingen. Also du sitzt ja in dir drin, in deinem Leben, so. Und nur wenn sowas passiert, bedeutet das nicht, dass du auf einmal ein komplett neuer Mensch bist, sondern es ist eher so, dass du denkst, shit, was jetzt so? Also wie kann man das wiederholen? Weil, wie ist das überhaupt passiert? Und sogar Steven Spielberg, ey, ich habe Interviews gesehen, hat gesagt, jedes Mal hat er wieder das Gefühl, dass das der letzte Film war und beim nächsten finden die Leute raus, dass er eigentlich gar keine Ahnung hat, was er macht. Und wenn so jemand das sagt, weißt du, dann gehe ich davon aus, vielleicht ist das einfach Teil dieser Erfahrung.
Sagt man da nicht eigentlich eher zu sich selbst, das ist jetzt der letzte Film, irgendwann werde ich schon selbst sehen, dass ich überhaupt gar keine Ahnung habe.
Ja, und das ist Teil von dieser Angst, ist da halt auch drin, weil das geht ja in die Identität auch rein. Ich will ja gut sein in dem, was ich mache. Und ich will mir nicht eingestehen müssen, dass ich die ganze Zeit nur Glück hatte und eigentlich völlig scheiße bin.
Aber es ist ja auch die Situation, dass Glück trifft auf Willen, etwas zu können und etwas zu wollen und halt auch auf die auf das Spielbrett, auf den Werkzeugkasten. Das bringe ich dazu mit. Die Vorbereitung. Weil ich meine, das Taylor Swift-Ding ist ja auch im Prinzip ein glücklicher Zufall wahrscheinlich gewesen, im Sinne, wie treffen sich Kontakte zueinander, trifft auf Bereitschaft, trifft auf, das bringe ich an Werkzeug mit.
Ja, genau. Du musst zur richtigen Zeit mit den richtigen Menschen in Kontakt sein, aber du musst dann auch der Mensch sein, der genau das erfüllen kann, was halt gefordert ist. Das ist genau das, was du halt gerade meintest. Bloß alle diese Teile hat man halt nicht per se in der Hand. Das Einzige, was du in der Hand hast, ist, du kannst an deinen Fähigkeiten arbeiten, für einfach in dem, was auch immer du tust, es gilt nicht nur für Musik, einfach darin, aus eigenem Antrieb raus einfach gut sein zu wollen oder herausragend gut. Und dann, wann immer deine Chance kommt, bist du halt ready. Aber das Problem ist immer dann, wenn Gelegenheiten kommen und die Leute denken, ja, ich muss heute einfach nur noch Attention haben, egal wie. Und das ist auf keiner Fähigkeitsbasis aufgebaut, außer die Fähigkeit, die Aufmerksamkeit zu ziehen von Leuten. Und sobald die dann irgendeine Chance haben, können sie davon halt keinen Gebrauch machen, weißt du? Also zum Beispiel, wenn irgendeine Influencerin oder ein Influencer 2 Millionen Follower hat und dann heißt es, ja geil, den buchen wir als Moderator für unsere Live Dancing with the Stars Show in der Barclays Arena mit 20.000 Zuschauern. Und die können diese Aufgabe nicht erfüllen, weil das eine völlig andere Qualität ist und Fähigkeit ist, als in sein Handy zu sprechen. Egal, ob die 2 Millionen oder 200 Millionen Follower haben.
Du musst eine Bühne füllen können.
Du musst dann ready sein.
Das ist eine Aufgabe, als allererstes auf der Schauspielschule gewesen war. So, du bist hinter dem Vorhang. Und hat der Lehrer damals gesagt, Landemir, und jetzt gehst du einen Schritt vor.
Ja.
Siehst du, nichts geändert.
Ja.
Machen wir nochmal.
Ist krass.
Machen wir nochmal. Und denkst halt die ganze Zeit, was willst du von mir? Weil du bist in der 2. Klasse. Machen wir heute nochmal.
Ja.
Kannst du immer noch nicht. Und dann bist du in der 3. Klasse, machst das so von ganz alleine. Ah, langsam, du verstehst.
Ja. Ey, und das ist halt eine Fähigkeit, die muss man lernen, wie alles andere auch. Und das meine ich nur. Also, das ist der Vorbereitungsteil in der Gleichung. Das muss man machen, solange keiner zuschaut. Weil in dem Moment, wo du eine große Chance hat, die potenziell dein Leben halt verändern kann, musst du ja trotzdem das auch bedienen können.
Willst du noch die Bühne eigentlich an sich? Willst du noch Menschen, die dir, also die dich sehen, während du etwas machst? Oder reicht dir das eigentlich nur zu wissen, dass du Teil von etwas Großem bist?
Also das war mir witzigerweise nie so wichtig, wenn ich so zurückdenke. Ich fand das nie wichtig, auf der Bühne zu stehen, weil man auf der Bühne steht und da Leute zugucken. Für mich war eigentlich das Wichtige immer, mit geilen Leuten auf der Bühne zu stehen, wo ich denke, ich habe jetzt den krassesten Basser neben mir und ich habe den Gitarrist hier, mit dem ich schon immer mal spielen wollte und wir haben geile Songs. Und da diese Erfüllung als Band zu klicken, wo man, also es kann auch im Proberaum passieren, aber auf der Bühne ist halt diese Energie höher einfach, ne? Weil da irgendwie auch schon was zurückkommt vom Publikum. Aber das Publikum an sich, ob das jetzt 2 Leute sind oder 20.000, das hat mich nie berührt. So. Und das ist auch heute noch so. Mir ist schon irgendwie wichtig, dass der Teil, den ich bringe, nicht unter den Teppich gekehrt wird. Aber ich muss nicht der Leuchtturm von irgendeinem Projekt sein, um Aufmerksamkeit zu kriegen. Das ist es nicht. Ich will eher, dass die Leute, die ich respektiere in meinem Feld, dass ich von denen die Aufmerksamkeit kriege, dadurch, dass ich gut bin, indem was ich tue. Das ist eher für mich.
Und dass sie Post-Credit-Szenen irgendwo, also dir einen Credit geben, schriftlich.
Ja, aber das.
Oder auch das ist nicht wichtig.
Das ist nicht wichtig wegen dem Credit, sondern das ist wichtig, weil für mich das bedeutet, krass, damit kann ich jetzt neue Türen öffnen, die ich vorher nicht öffnen konnte. Und dann kann ich nochmal mit Leuten zusammenarbeiten, wo ich vorher nicht arbeiten konnte. Und die respektiere ich krass. Das ist so meine empfundene nächste Ebene. Und dieser Credit erlaubt mir jetzt auf diese nächste Ebene zu gehen, wo ich mich wieder beweisen kann und wo ich gucken kann, gehöre ich da auch dazu, so ein bisschen die Hörner abstoßen. Das ist, also dieser, der Prozess ist das Lohnende für mich. Der Prozess. Und in dem Prozess zu sehen, kann ich mich da beweisen? Kann ich meine Aufgabe erfüllen, so dass ich das Feedback bekomme, ob direktes Feedback oder einfach durch Verhalten, dass man wieder auf mich zukommt, dass das gut ist, was ich mache. Ich will einfach stolz auf meine Arbeit sein und nicht nur isoliert mit mir selber, sondern auch mit und für die Menschen, mit denen ich was tue. Da bin ich ja irgendwie auch im Service für die. So als Teil eines Teams ist jeder von dir abhängig, weißt du? Und da will ich einfach diese Gewissheit, dass ich meinen Beitrag leiste. So fühlt es sich für mich an.
Jetzt hast du ja deinen Hype gehabt. Jetzt hast du ja deinen Hype gehabt. Nee,
aber ich. 5 Minutes of Fame.
Die 5 Minutes of Fame. Aber du bist ja dann auch wirklich gut rumgekommen. Du bist ja auch in mehreren Interviews gewesen und es war ja auch ein größeres Interesse daran. Und ich habe damals ja auch gedacht so, oh, willst du das jetzt machen? Und jetzt merke ich halt gerade, dass es dann ja wahrscheinlich gar nicht um dich als Produzent geht, sondern es geht dann da doch eher um die Namen, die um dich herumsperren, oder?
100%, genau. Und das war auch. Also das Teil Backstory, was da halt wichtig ist, eigentlich genau das, was ich gerade beschrieben habe. Ich habe meine Arbeit auf dem Taylor Swift Album war da und dann habe ich gedacht, was mache ich jetzt damit? So, wie kann ich das jetzt so maximal nutzen, wie ich irgendwie kann? So, und niemand ist auf mich zugekommen und hat also, wer liest diese Credits, weißt du? Niemand ist auf mich zugekommen und hat gesagt, lass mal ein Interview machen, sondern ich habe die ganzen Zeitungen halt angeschrieben, habe gesagt, hey, das ist passiert, ich weiß, ihr sucht immer Stories, ist das eine interessante Story für eure Leserschaft? So, und dann haben die natürlich, es ist ja was Besonderes, nur niemand weiß davon, wenn man es nicht sagt. Und so kamen diese ganzen Dinger zustande, weißt du? Ja, das war einfach, und das war ehrlich gesagt auch ein, wie, so dieses, unter diesem Schirm aufbauen. Das war so, da dachte ich, mal gucken, ob ich meine eigene PR-Kampagne fahren kann.
Hat's geklappt?
Ja, und ohne Ziel halt. Ich hatte jetzt nicht ein Ziel, wo ich dann dachte, das und das muss passieren, damit es ein Erfolg ist. Ich habe gedacht, okay, irgendwie muss das ja möglich sein, mit Medien zusammenzuarbeiten, auch für neue Kontakte, für neue Menschen kennenzulernen. You never know, was da raus passiert. Mach einfach mal, weil es wäre dumm, das nicht zu machen. So war eigentlich der Ausgangsgedanke. Und dann habe ich einfach, ich habe einfach Bock gehabt zu überlegen, wie komme ich da ran, setze das um und will dann Feedback von der echten Welt, wie als kleines Kind, ob diese Gedanken Sinn machen und ob das funktioniert. Und es hat halt funktioniert dann.
Letzte Frage.
Schon?
Wir sind bei 1,5 Stunden.
Was?
Ja.
Okay.
Normalerweise sind die mal so eine Stunde, aber ich finde, mit so einem kleinen, holprigen Anfang zu so einem Punkt, wo wir dann so in so Fachsimpelei hineingekommen sind, finde ich es jetzt total interessant, wo wir einfach gelandet sind, an dem Punkt, wo du deinen Kopf ausgestellt hast und ich meinen Kopf ausgestellt habe.
Großartig, ja, auf jeden Fall. Flow State passiert gerade, hey, 1,5 Stunden. Also, was ist deine Frage?
Jetzt habe ich sie wieder vergessen. Nee, ich wollte fragen, das ist so eine, die ist halt auch ein bisschen platt, aber gerade auch in Bezug auf Technik, Gesellschaft, die sich weiterentwickelt, Musikbusiness, was das sich weiter, das sich weiterentwickelt. Wo siehst du dich oder wo siehst du das ganze Business 2030?
Gute Frage. Da habe ich auch keine Antwort drauf. Das Einzige, was ich dazu sagen kann, ist aus oder nicht das Einzige so, aber wo ich für mich selber hingefunden habe, ist, dass ich bin nicht auf diese Branche festgenagelt. Ich bin drauf festgenagelt, geile Dinge aufbauen zu können. So, das habe ich für mich gefunden. Das heißt, wenn diese ganze Branche an den Bach runtergeht, das passiert ja nicht. Also das ist eine jahrhundertealte Branche so. Da irgendwas wird passieren.
Menschen wollen sich immer entertainen lassen.
Ja, eben. Also da irgendwas geht weiter. Es geht eher darum, will ich davon Teil sein, so wie das dann aussieht morgen. Mhm. Und ich habe keine Ahnung, wie es aussieht. Aber das Ding ist, ich kann es ja auch nicht kontrollieren, wie es aussieht. Das heißt, ich muss irgendwie Trost oder Sicherheit darin finden, mich zu fragen, was will ich denn überhaupt? Und für mich ist das, wenn die Musikbranche mir nicht mehr gefällt, wenn es nicht funktioniert oder wenn es mich zu viel kostet, emotional oder gesundheitlich oder whatever, dann ich brauche diese Branche nicht. Ich wäre auch happy woanders, solange ich mit coolen Leuten, die irgendwie ein bisschen Visionen haben, coole Sachen aufbauen kann. Und wenn ich das habe, bin ich happy.
Das finde ich gut. Ja. Ich bedanke mich ganz herzlich.
Gerne.
Wir haben noch eine Playlist auf unserem lieben Freund Spotify, Captain Spotify. Die heißt Astra Colada Nachtasyl Playlist. Da wünschen sich eigentlich wir und beziehungsweise unsere Gäste öfters Songs da drauf. Mhm. Ich möchte gerne den Song draufpacken von Zed.
Ist krass.
Ja. Weißt du, wie der heißt noch?
Ja, es ist aber alles andere als...
Der kommt alles
massentauglich.
Drauf.
Massentauglich.
Ist okay.
Ja, voll
wie,
super.
Wie heißt denn der?
Addicted to a Memory.
Addicted to a Memory. Den würde ich gerne draufpacken. Dann möchte ich gerne noch einen Song draufpacken, einen, den du geschrieben hast, den jetzt aber ein anderer Künstler singt.
Ja.
Weil einfach nur, damit unsere Zuhörerinnen vielleicht mal reinhören können, was du da eigentlich produzierst.
Ja, geil, gerne.
Sag mal
einen. Was aus der K-Pop-Welt. Ja, es gibt einen Song Bored, also gelangweilt, von einer Künstlerin Ning Ning. Ich zeig dir das gleich
nochmal. Okay, alles klar. Dann möchte ich nochmal einen allgemeinen Musiktipp von dir haben.
Einen Song?
Ja.
Ich gehe gerade tendenziell auf Charlie Puth, Sideways. Ein unfassbar grandioses Meisterwerk und klingt, als wäre es ein Hit vor 40 Jahren gewesen. Also.
Okay. Und ich hau jetzt nochmal die neue Single von Muse mit rein, die jetzt ein Album produziert haben, das bei Spotify angekündigt wird, in 70 Tagen kommt das neue Muse-Album. Und ich war so großer Muse-Fan. Und irgendwann kam es zu dem Punkt, wo es so geswitcht ist, dass man so wie Kinderriegel essen, wenn man zu viel Kinderriegel isst, dass auf einmal der eine Kinderriegel dafür sorgt, dass alles, was du vorher gegessen hast, richtig eklig
ist.
Und dieses Gefühl hatte ich bei Muse. Und jetzt haben die gerade einen Song rausgebracht, wo ich gedacht habe, oh, will ich da reinhören? Ey, der ist gar nicht mal so scheiße. Der geht wieder zurück. Also, ich glaube, der heißt Up to You.
Vielleicht sind die Kinderriegel jetzt auch erstmal alle verdaut.
Die Kinderriegel sind erstmal alle verdaut. Ich war gerade unterwegs in Stuttgart und habe da gearbeitet. Und dann war ich im Lidl, weil nichts offen hatte, weil es ein Sonntag, weil nichts offen hatte, wo ich hingehen konnte, weil ich so früh arbeiten musste, war aber ein Samstagabend. Mhm. Und da gab es halt so eine riesengroße Packung Kinder Country. Und ich habe so ewig kein Kinder Country mehr gegessen und dachte halt, ich nehme mir ein oder zwei. Und am Ende des Abends war der ganze Big Pack weg und ich hatte Bauchweh.
Ja, übel.
Mit Mitte 40. Kannst du mal sehen, wie dumm ich bin.
Das aber, ey, das sagst du so, aber das habe ich die letzten Wochen auch viel zu oft gemacht. Nicht mit Kinder-Country, aber mit Kinder-Riegeln und mit Kinder-Bueno. Kauf keine fucking Packungen. Du isst sie ganz. Memo an mich selbst.
Alles klar. Wir hören uns nächste Woche, dann ist Daniel wieder am Start. Alles Liebe, alles Gute.
Bis dann.
Bis dann.